Servus miteinander. Eine frische Folge Mir san 4 am Montagmorgen ausnahmsweise aus aktuellen Gründen. Und Uli Köhler, ich sag dir erstmal guten Morgen. Servus.
Servus, guten Morgen.
Samstag hat der Bayern im Supercup, im Franz Beckenbauer Supercup gegen Dortmund gespielt. Deswegen haben wir jetzt eben gesagt, wir ziehen die Folge vor, machen sie heute. Außerdem gibt's morgen eine Aufsichtsratssitzung bei den Bayern. Es gibt den Bundesliga-Auftakt am Freitag, also jede Menge zu besprechen in Folge 55. Auf geht's.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Jawohl, lass uns starten. Hat's dir gefallen?
Das Spiel, ja, war einiges drin, würde ich sagen. Ich sag erstmal unterm Strich ein verdienter Bayern-Sieg, oder?
Ja, das steht ja außer Frage. Aber verdient hin oder her, also irgendwie. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Für die Spannung der Liga wäre es nicht schlecht gewesen, wenn sie unentschieden gespielt hätten. Ein schönes Elfmeterschießen, alles wunderbar. Und ganz ehrlich, also die Bayern haben verdient gewonnen, aber unentschieden wäre auch okay gewesen, das Ergebnis, aufgrund der zweiten Halbzeit.
Aufgrund der zweiten Halbzeit, genau. Ich fand die Bayern in der ersten Halbzeit wirklich dominant, wirklich gut. 11-0 Torschüsse, das war so das, was ich ehrlicherweise auch erwartet hatte, dass die Bayern da einfach direkt wieder dominant auftreten. Und ich war dann schon noch überrascht, dass sie sich so schnell auch wieder gefunden hatten, inklusive Nene Brown in der Startelf als Zehner, über den wir gleich noch in Ruhe reden. Aber das war wieder so ein bisschen das Bayern aus der vergangenen Saison, alles aus einem Guss, ohne große Fehler. Ja, aber in der zweiten Halbzeit hat sich das dann eben geändert.
Ich sehe schon, Lobhudelei in der Mir san 4 Viererkette oder was auch immer. Weil ich fand's jetzt auch nicht so schlecht, aber ich war ein bisschen überrascht, hast vielleicht mitbekommen. Also Josh Kimmich hat das überhaupt gar nicht so gesehen, dass die erste Halbzeit gut war. Der ist hergegangen und hat gesagt, nee, also das war noch lang nicht das, was wir wollen. Ja, das war schon alles so ganz okay, wie es dann rausgekommen ist, aber da haben viele Dinge überhaupt nicht gestimmt. Also das war der Einzige, der diese erste Halbzeit auch noch gesagt hat, die war nix. Also das ist ja, das heißt ja, Schlimmstes zu befürchten für alle Gegner der Bayern, wenn die erste Halbzeit, du hast gesagt, 11-0 Torschüsse und das eher mal nix war. Also die Ansprüche bei den Bayern sind, also ich sage jetzt mal, relativ hoch.
Aber also verstehst du Kimmichs Kritik oder ist es einfach nur so von ihm ein Signal vom zweiten Kapitän, so ey, wir dürfen uns da nicht zu sicher sein, wir müssen schon wach sein?
Ich glaube, die Ansprüche intern in der Mannschaft sind so wahnsinnig hoch und das war jetzt gar kein irgendwie so, ich will auf die Bremse treten oder so. Also ey, entschuldige bitte, beim Super Franz Beckenbauer Supercup, da trittst du nicht auf die Bremse. Da ist eigentlich das Ergebnis oder sagen wir mal die Spielart, hauptsächlich das Ergebnis, stimmt, wurscht. Aber wenn du das dann schon so ansetzt, dann muss ich sagen, die Ansprüche sind hoch beim FC Bayern, höher als diejenigen, die zuschauen und wir erfreuen uns am dominanten Spiel, aber das war noch nicht alles. Also, aber du hast natürlich recht, die erste Halbzeit war so überlegen und da haben die Dortmunder echt, habe ich mir schon gedacht, boah, nicht so viel, was ihr da anbietet im Moment. Die waren natürlich, aber die Bayern haben das gleiche, die gleichen Voraussetzungen gehabt. Die waren natürlich ein bisschen sich unklar, wie gut sind wir wirklich? Viele Neuzugänge, junge Spieler und. Aber also erste Halbzeit hin oder her, also Josh Kimmich war dann die große Überraschung nach Schlusspfiff, als er das sehr kritisch gesehen hat, weil selbst Vincent Kompany war ja ganz gut drauf.
Mhm. Ja, ich habe deshalb Josua Kimmich auch ehrlicherweise gar nicht mitbekommen danach. Und wir haben ja dann, Uli, du warst am Freitag an derselben, ich die Tage davor. Wir haben dann so überlegt, wer vertritt denn jetzt Jamal Musiala sozusagen auf der 10? Ist es eher Saibari? Ist es vielleicht Bischoff? Und dann macht's Nathaniel Brown, ne? Der Neuzugang. Wie sehr hat dich das überrascht?
Ja, große Überraschung. Also wenn ich es gewusst hätte, hätte ich drauf gewettet. Du weißt gar nicht, ob man auf sowas wetten kann. Aber egal, wie auch immer. Es ist ja so, dass dieser Nene Brown, der scheint jetzt so die Allzweckwaffe zu sein. Und ich habe das Gefühl, Vinnie Kompany hat ihn einfach da eingesetzt. Man muss ja nun wirklich sagen, die beiden anderen Ersatzzehner, mehr oder weniger, Lennart Kahl und Serge Gnabry, waren ja Verletzungen nicht dabei. Musiala nicht mit dabei. Also dann könnte es noch Olise spielen, aber da will er nicht umstellen. diese Position scheint fest gemeißelt zu sein bei den Bayern mit diesen beiden Flügelzangen mit Diaz und Olise. Also, wen sucht man aus? Vielleicht, gewürfelt hat er sicher nicht. Der überlegt sich ja bei allem was ganz Besonderes. Und dann hat es Nene Braun getroffen. Der ist natürlich auch mit einem Rückenwind, kommt der von der WM. Der Einzige, der bei der WM sich selber Rückenwind gegeben hat, auch wenn es mit der Mannschaft nicht geklappt hat. Also, der war überzeugend. Am Anfang auch noch nicht so ganz. Da wusste er nicht so ganz, wo ist meine Position wirklich. Da war er ein bisschen zurückgezogen. Und dann hat das aber sehr, sehr gut funktioniert. Und der Junge ist einfach irre torgefährlich. Also, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe zwar gesehen, da in Vorbereitung immer wieder mein Tor gemacht, aber er zieht's durch irgendwie.
Gegen Leipzig getroffen im Telekom Cup, gegen Heidenheim getroffen im letzten Test am Dienstagabend und jetzt eben wieder getroffen. Kann Außenverteidiger spielen, kann links, also kann offensiv außen spielen, kann theoretisch auch so auf der 8 spielen, kann jetzt eben, haben wir gesehen, auch auf der 10 spielen. Das ist schon eine irre Qualität, ist technisch stark, ist schnell, ist torgefährlich, haben wir jetzt spätestens eben auch gelernt nach diesen Spielen. Und was auch Vincent Kompany danach gesagt hat, und das halte ich für immer wichtiger und grundsätzlich einfach für eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit im Fußball, Intelligenz, Spielintelligenz. Und das hat er auch, hat eben Kompany danach auch nochmal erklärt. Das ist ein ganz intelligenter Junge und vielleicht noch nicht direkt die Laufige drin gehabt, aber eben auch im Laufe des Spiels sich das quasi noch angeeignet sozusagen. Und das ist dann einfach eine Riesenqualität, an dem werden die Bayern noch richtig Freude haben in der Saison, bin ich mir sicher.
Hast du gut gesagt, lieber Felix, aber mir fällt dann schon ein, also irgendwie, wenn ich das jetzt interpretiere, was du gesagt hast, fehlt nur noch, dass du sagst, für 50 Millionen absoluter Schnapper.
Ja, also wenn er so weitermacht, dann zumindest ja zu Recht das Geld ausgegeben aus Bayern-Sicht, würde ich sagen. Das gilt natürlich auch, das ist eine super Überleitung, für Mike Olise. Brown das 1-0 gemacht, Mike Olise das 2-0, Olise auch das 1-0 schon vorbereitet. Der kommt aus dieser WM und aus dieser Vorbereitung, als wäre nie was gewesen, und direkt wieder in Topform. Das ist schon beeindruckend auch, oder?
Also Michael Olise ist sowieso der absolute Wahnsinn, auch wie er das Tor wieder geschossen hat. Also da ist ja, Ballkontrolle ist ja viel bei ihm, muss man sagen. Aber dann kriegt er noch einen Rempler und dann überlegt er sich's irgendwie, dann geht's mit dem rechten Fuß, dann macht er so links den spannenden kleinen Schieber genau da ins Eck, wo es hin muss, lässt sich nicht aus der Balance bringen. Jeder andere läuft irgendwo ins Aus oder was. Also das ist schon ganz besonders, wenngleich man natürlich berechtigterweise sagen muss, die Bayern haben viele Torchancen gehabt. Die wurde ihnen nun absolut geschenkt von den Dortmundern und ich kann Niko Kovac, also ich kenne ihn da viele Jahre, also da ärgert er sich zu Tode. Eigener Einwurf und dann das auch noch kurz vor der Halbzeit war das, glaube ich, noch. Und dann statt den Ball zurückzuwerfen, sicher dann irgendwie nach vorne zu hauen, 0-1 in die Halbzeit gehen, wirft er vorne auf irgendwelche gedeckten Spieler, Ballverlust, Patsch, dann noch ein schöner Fehlpass dazu und schon war Olise da am Ball. Also da muss man sagen, Chapeau, Dankeschön. Es gibt einen Glückskeks für alle Dortmunder vom FC Bayern und von Michael Olise. Der ist natürlich dann unglaublich in der Chancenverwertung.
Ich finde, wenn du einem auf dem Platz oder in diesem Stadion angesehen hast, dass er das Spiel sehr, sehr ernst nimmt, dann ist es Niko Kovac, weil der hat ja wirklich überhaupt keinen Spaß verstanden. Gab auch ein paar Diskussionen mit der Bayernbank, mit dem Schiedsrichter. Der wollte dieses Ding schon unbedingt gewinnen. Ist halt einfach, das ist so ein hundertprozentiger, ne?
Naja, also für die geht's ja auch, ging's um mehr als um den FC Bayern. Es ging ja einfach drum. Also wir reden immer von den beiden besten deutschen Mannschaften. Und dann vom Klassiker. Und ist es ja auch. Und das hast du auch gemerkt. Und wenn du da reingehst und ich selber, egal um was die für einen Cup spielen und wenn es um die goldene Ananas ist, es ist Bayern gegen Dortmund. Ja, es ist vollkommen wurscht. Und darum kann ich das auch verstehen, weil natürlich alle auf die Dortmunder schauen. Ja, ergeben sie sich wieder nach dem 0-1, ist es wie immer mit viel Erwartung reingegangen, dann wenig geboten und das war es eben nicht. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es das nicht und ich kann Niko Kovac schon verstehen. Klar sind die Bayern, werden immer Favorit sein und das ist es auch nicht so, dass Dortmund plötzlich auf Augenhöhe ist, aber man hat schon gesehen, an gewissen guten Tagen und wenn die Bayern da ein bisschen nachlassen, würde etwas mehr gehen. Und da kann ich Nico schon verstehen, das ist ja viel mit dem Selbstverständnis seiner Mannschaft auch zu tun, dass er da schwer dahinterher war, dass das irgendwie geklappt hat, wenngleich er ja auch dann frühzeitig gewechselt hat. Und dann ist halt hinten so, dass Benze Baini über den werden wir vielleicht ja auch noch sprechen, dass der halt einfach sich schon auswechseln lassen wollte, Kontingent erschöpft, dann musste der irgendwie weitermachen. Und weil er natürlich schon kaum mehr laufen konnte, haut er dann den Saibari auch noch irgendwie aufs Knöchel, schlechtes Timing und fliegt mit roter Karte runter. Das war jetzt, ich sage jetzt mal nicht spielentscheidend mehr, dazu war es also zu kurz vor dem Ende. Aber trotzdem, das natürlich musste dann in so einem Spiel dann vielleicht dann doch noch eine Wechseloption offen lassen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ich bin sehr gespannt auf den BVB. Ich glaube schon, dass sie wieder so Bayern-Jäger Nummer 1 werden im Laufe der Saison. Aber dass die Bayern da irgendwann auch wieder davonziehen, dafür ist aus meiner Sicht der Qualitätsunterschied zu groß. Carrezas fand ich sehr spannend. Ich glaube, an dem werden wir auch Freude haben im Laufe der Saison. Super Ansätze, Konstantilias auch. Also die haben schon auch ganz gut dazugeholt.
Und, also die waren ja gut. Also dieser Konstantilias, ja, der vor allem, also nicht umsonst hat der so viel Vorschusslorbeeren bekommen und nicht umsonst hat Paok Saloniki, beziehungsweise die Fans wollten ihn ja nicht hergeben. Das war der Leidtragende, war im letzten Jahr schon der VfB Stuttgart. Die wollten den ja schon haben und der war, glaube ich, sogar schon in Stuttgart. Da hat der Präsident ihn angerufen, zurück ins Flugzeug, du musst wieder heim. Ich verkaufe dich jetzt doch nicht, weil er Angst hatte vor den Fans. Und dann dieses Jahr haben sie es irgendwie gemacht. Die Fans waren wieder sauer, aber diesmal wurde durchgezogen. Der braucht natürlich, muss raus aus der griechischen Liga, ist ein klasse Spieler und der ist in Dortmund sicher gut aufgehoben. Und ich denke mir, weil sie haben ja auch noch einen dazu bekommen, über den sollten wir reden. Ich weiß, wir sind ein Bayern-Podcast, aber wer kann den BVB noch mehr zum Bayern-Jäger machen? Das ist dieser Joey Fährmann. Das ist ja einer, der geht so ein bisschen unterm Radar durch und der hat, also es gibt ja so eine Bewertung von der KI von Spielern. Und da ist er einer derjenigen, der fast 7000 Punkte hat und ab 6,5 bist du schon nahe der Weltklasse von den KI-generierten Spielern. Und da merkt man dann auch schon möglicherweise die Einkaufspolitik von Ole Borg, der sich da mal alle angeschaut hat. Der kommt vom PSV Eindhoven mit großen Vorschusslorbeeren. Also ich denke, der eine oder andere wird in Dortmund möglicherweise froh sein, dass das mit Elmala nicht geklappt hat, denn die haben zwei richtig gute Spieler dazu bekommen.
Ja, ich bin vor allem, also ich bin ehrlicherweise ein bisschen kritisch, wenn wir noch kurz mit BVB bleiben, was Joe Bellingham betrifft. Der überzeugt mich einfach nicht und deswegen ist, glaube ich, gerade jetzt Fährmann so als zentraler Mittelfeldspieler kann da echt noch eine große Rolle spielen, glaube ich, und wichtig werden für den BVB. Felix Metscher, super, super Spieler. Und wenn der noch einen neben sich hat, der auch komplett überzeugt, dann ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt für den BVB. Und weil du es auch angesprochen hattest, rote Karte gegen Benzebaini, mindestens völlig okay, oder?
Ja, ich verstehe die Diskussionen. Ich verstehe die Diskussionen, John, dass man sagt, okay, aber Patrick Ittrich, unser Schiedsrichterexperte, hat es ganz gut erklärt. Er sagt, es gibt immer drei Kriterien. Das eine ist Chance auf den Ball. Die hat er meiner Ansicht nach jetzt nicht unbedingt gehabt. Dann Trefferbild. Trefferbild war klar am Knöchel, wenn auch nur am Außen. Aber okay, du musst ja nicht einem das Knöchel durchtreten, damit das Trefferbild so zählt für eine rote Karte. Das war auch gegeben. Und dann Intensität, da kann man sagen, aus diesem Grund vielleicht nicht ganz so sehr, aber rote Karte komplett okay. Aber ich bin da auch beim einen oder anderen, der sagt, naja, wenn er in dem Spiel, in dieser Spielsituation Geld gibt, dann wird der VAR nicht einschreiten, sondern wird sagen, du passt schon auch, gelbe Karte. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so groß drüber diskutieren. Da ist einfach beides möglich. Und selbst auch, du hättest Josh Kimmich dir noch anschauen müssen. Der war bei Sebastian Hellmann hat da noch ein bisschen gesprochen, hat auch gesagt, ja, rote Karte, klar, aber gelb auch okay gewesen. Also wollen wir nicht nachtreten.
Eine helle rote vielleicht in dem Fall. Und weil du unsere Experten ansprichst, also Patrick Ittrich in dem Fall, ich habe ja auch Experten stehen auf meinem Spickzettel, weil ich fand eben Patrick Ittrich einerseits super, unseren neuen Schiedsrichter-Experten. Klar, was einfach die Kompetenz betrifft, mega. Letzte Saison noch Bundesliga gepfiffen, jetzt Experte bei uns, aber auch unterhaltsam.
Und ja, vor allem, der kann super labern. Das ist ja super. Genau. Hamburger Labersack. Also aber gut gelabert, muss man komplett sagen. Unterhaltsam. Fußball soll ja Spaß machen.
Und ich finde genau das Gleiche, nur dass er kein Schiedsrichter war, gilt für Patrick Helmes. Der ist ja schon länger unser Experte, war als Co-Kommentator am Samstag. Mit dem habe ich am Donnerstag auch noch telefoniert, haben uns ein bisschen ausgetauscht über die Bayern. Und ich finde, das ist auch super gemacht. Auch genau in dieser Kombination, kompetent, unterhaltsam. Das ist doch das, was wir uns wünschen und was wir erwarten.
Ja, Patrick Helmes, das darf man nicht vergessen. Der Junge bereitet sich echt wahnsinnig vor. Der weiß wahnsinnig viel vom Fußball. Das ist keiner der Experten, der sagt, ja, jetzt geh mal hin, ich weiß genug vom Fußball, da kann ich schon was erzählen. Nee, der ist immer top vorbereitet, merkt man dann auch in Sachen Kompetenz. Guter Mann.
Hat übrigens auch die UEFA Pro-Lizenz, also Trainerausbildung. Der weiß die Sachen nicht nur als ehemaliger Profi, als ehemaliger wirklicher guter Profi, sondern eben auch von seiner Zeit danach. Ja, dann haben wir, glaube ich, übers Spiel so einigermaßen gesprochen. Am Ende hatten die Bayern dann doch eben noch ein bisschen Dusel, dass es nicht noch das 2:2 von Maxi Bayer gab, der eine super Chance hatte, super gestört noch von Jonathan Tah, den man, finde ich, an der Stelle auch loben muss und grundsätzlich auch die Bayern-Defensive, zumindest Großteile des Spiels. Auch Manuel Neuer fand ich wieder sehr gut. Die eine Schwäche mit Ball am Fuß gab's, die eine schwache Situation, aber ansonsten auch Manuel Neuer.
Was hast du heute früh gefrühstückt? Entschuldige, Tah.
Es tut mir ja leid.
Guter Spieler, aber Fehlpass zum Tor gegeben. Und zwar ein Mörderfehlpass, wie der Ball abgefangen wurde zum Gegentor. Und da hat er jetzt auch sein Maxi Bayer ein bisschen irgendwie stehen lassen im Raum und nicht mal abseits, weil nicht alle rausgerückt sind. Aber er hat es ja selber nachher auch eingeordnet, als er zu viel gelobt wurde in der Nähe. Ich habe auch ein paar ganz schöne Böcke da drin gehabt. Ja, es redet sich gerade im Moment leicht für die Bayern, muss man dazu sagen, gehört ja auch dazu. Aber Jonathan Tah kann ich so nicht stehen lassen. Also da muss man.
Das ist völlig recht.
Das war natürlich ein Fehlpass, aber dermaßen aus dem Halbfeld irgendwie ins Nirgendwo, wo reingesprintet wurde. Also, naja, okay, Bayern hat trotzdem gewonnen.
Genau, du hast an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, so alle Rädchen greifen nicht aneinander. Einmal Neuer mit Ball am Fuß, schwierig. Einmal auch mit Minjae Kim, Rückpass. Ja, war nicht so ganz souverän mit Kopf. Da gab es einen kurzen Austausch zwischen den beiden.
aber ja. Der Manuel hat gelacht. Der fand
ja,
es super.
Sehr sympathisch mit all seiner Erfahrung.
Ja, Manuel muss man natürlich schon erwähnen, weil ich finde immer, er steht zu Unrecht unter besonderer Beobachtung. Und da muss man natürlich sagen, einen wahnsinnig gut gehalten. Einen hat er mit einer Blitzreaktion und dann hat er in einem kleinen Triple-Duell hat er kurz den Ball verloren und war dann aber auch der ist ja beweglich, also das ist ja Wahnsinn. Wie eine Schlange war der wieder am Boden und hat sich den Ball wieder geholt. Also das hat nicht nach über 40 ausgesehen.
Ja. Das ist so. Das dachte ich mir tatsächlich auch in dem Moment. So viel würde ich mal sagen zum Franz Beckenbauer Supercup. Dann haben wir aber noch ein schönes aktuelles Thema. Schön, glaube ich, tatsächlich aus Sicht vieler Bayern-Fans, vor allem aus Sicht von Max Ebern und Co., dass Brian Saragossa jetzt wohl einen neuen Verein findet, zumindest eine Leihe per Kaufoption. Ist sich schon einig mit Espanyol Barcelona eben über diese Leihe mit Kaufoption. Jetzt müssen die Vereine natürlich noch verhandeln und sich da einig werden. Aber es sieht ganz gut aus, dass die Bayern, ich sag mal, ihren Ladenhüter jetzt dann doch loswerden.
Boah, ja, also man muss sagen, also diese Thomas Tuchel-Zeit, die hat ordentlich, also auf dem Transfermarkt, also für ordentlich Kosten gesorgt und Spuren hinterlassen. Also Saragossa jetzt endlich wieder weg. Ja, das ist ja, mag ja ein guter Spieler sein, kleiner, schneller Dribbler, aber für Bayern langt's halt einfach nicht, ja. Das muss man dazu sagen, hat ja auch dann jetzt nicht so reüssiert, den zu kaufen und jetzt endlich loszukriegen zu Espanyol Barcelona, muss man sagen, okay. Und ja, die brauchen ihn, haben gegen Real knapp verloren. Ja, in der letzten Spielminute, glaube ich, hat Real dann noch das Siegtor geschossen. Die brauchen Verstärkung. Und dann kann man nur hoffen, dass Saragossa dann da glücklicher wird, muss man dazu sagen. Der ist in München nun wirklich nicht glücklich geworden, hat auch irgendwie überhaupt da nicht so reingepasst. Und mit Palinha sieht's ja auch ganz gut aus. Der hat den Bayern zwar eine schöne Nase gedreht, hätten sie gut nach Newcastle verkaufen können. Und da wollte er einfach nicht hingehen. Hat gesagt, wieso, habe einen Vertrag, setze ich mich hier auf die Bank. Ja, ich kann ihn auch verstehen. Also der war ja auch so ein Einkauf, der völlig sinnlos im Winter gewesen. Also Winter wäre wichtig gewesen. Dann durfte er nicht kommen, weil Fulham gesagt hat, nein. Und dann ist er aus unerfindlichen Gründen im Sommer auch doch noch gekauft worden, obwohl er mittlerweile Pavlovic entdeckt hatte. Aber egal, die Bayern werden es wissen. Und jetzt geht er wahrscheinlich zu Benfica. Das hat er sogar frei bekommen, darf in Lissabon jetzt schon mal ein bisschen portugiesische Luft, Heimatluft schnuppern. Ja, und dann geht das möglicherweise auch die nächsten Tage ja irgendwie über die Bühne.
Genau so ist es. Sascha Boje, da ja, müssen wir noch gucken, müssen die Bayern noch gucken. Das wäre dann so der dritte von drei, den man gerne noch zu einem anderen Verein abgeben würde.
Galatasaray kauft ihn doch sicher wieder, leiht ihn sicher wieder. Die warten einfach noch bis kurz vor Schluss, dann holen sie ihn wieder, weil er dann noch weniger kostet irgendwie. Aber egal, Sascha Boje. Aber Leon dafür hat jetzt seinen Verein, Aston Villa.
Gute Wahl, oder? Also Premier League, Leon Goretzka, das passt irgendwie so, ja, die
Wahl
körperliche
ist gut.
Spielweise.
Bin mir nicht sicher, ob er noch die Wahl hatte. Ich glaube, das war nur einer, der übrig geblieben ist.
Aber am Ende spielt der Champions League, wenn es denn dann klappt, in Birmingham. Ja. Hat einen ambitionierten Verein, hat einen Trainer Fuchs mit Unai Emery. Die beiden haben ja auch telefoniert und sich da eben nochmal über die finalen Dinge ausgetauscht. Ja, und ich weiß nicht, so als ehemaliger Bayern-Spieler, wenn ein Spieler dann bei einem Verein unterkommt, auch so ein sympathischer und ja,
ich glaub,
intelligenter Spieler.
Ich freue mich. Also ich halte ihm die Daumen, dass das klappt. Leon, ganz feiner Kerl. Genau. Toll. Und ich fand schade, dass mit Milan nicht geklappt hat, weil so ein bisschen italienischer Fußball wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Ja, aber da hat leider ja die gesamte Führungsetage plötzlich gewechselt und dann war man an Leon nicht mehr interessiert und der neue Trainer, der neue Sportvorstand, nicht mehr Iglitare, den haben sie auch entsorgt. Der hatte dann keinen Bock mehr auf Leon Goretzka. Aber da muss man sagen, gute Wahl, Premier League, da gehört auch irgendwie hin. Ich
finde, jetzt sagst du doch gute Wahl.
Ja, natürlich gute Wahl, aber oder sagen wir mal gutes Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist. Der war ja, also Aston Villa war nicht immer in der Verlosung.
Nein, absolut, da hast du natürlich recht. Uli, wir haben uns für heute, ich darf wieder an der Säbener Straße nachher schalten, ab 12 Uhr, wir haben uns drei Fragen überlegt. Die stelle ich dir jetzt auch und ich verrate meine Antworten noch nicht. Oder vielleicht auch ein bisschen. Die erste wäre, wie ersetzt Bayern denn Jamal Musiala? Denkst du, die Antwort ist tatsächlich Nene Brown oder wird da abgewechselt oder gibt es doch die 1A-Lösung, die eine andere ist?
Das wird Easy Saibadi werden. Das ist die Wahl hinter den Spitzen. Das ist seine Lieblingsposition auf der 10. Der muss nur noch ein bisschen fit werden. Der ist jetzt aus einer Verletzung auch gekommen, bei der er sich bei der Weltmeisterschaft zugezogen hat. Aber der ist so gut. Ich glaube, das wird der Spieler sein, der hinter den Spitzen dann, wenn solange Lennart Karl nicht fit ist und solange Serge Gnabry noch nicht fit ist, wird mit Sicherheit, kann das eigentlich für mich nur Ismail Saibadi sein.
Sehe ich tatsächlich genauso. Das Schöne aus Bayern-Sicht und aus Sicht von der Company, dass es eben viele Möglichkeiten gibt, jetzt schon. Tom Bischoff hat es auch schon gespielt auf der 10 hinter den Spitzen. Wir haben gelernt, Nene Brown kann das. Wir wissen, Lennart Karl kann das, wenn er wieder fit ist, Serge Gnabry. Also da gibt es genügend Möglichkeiten, so was das Sportliche betrifft. Und diese Position müssen sich die Bayern zumindest keine Sorgen machen. Die zweite Frage, siehst du die Bayern auf den Außenverteidigerpositionen so stark besetzt, dass das auch was möglicherweise in Richtung Triple geht? Oder ist das vielleicht eine Position, wo sie ja eher so ein Defizit haben?
Also ich finde jetzt mit Nene Brown auf der linken Seite und Fonzie Davis, also das finde ich schon mal eine gute linke Seite, da sind sie perfekt aufgestellt. Dann muss man ja wissen, dass Nene Brown auch auf der rechten Verteidigerseite spielen könnte. Aber Stanisic, der ist immer ein bisschen unterschätzt, muss man natürlich, für mich muss man dazu sagen. Der spielt ja super, wenn es drauf ankommt, egal. Und wenn es gegen Kylian Mbappé geht, spielt er auch gut, wenn er gut abgestimmt ist mit den anderen. Weil das Sprintduell verliert nicht nur er gegen den, ja. Und der ist jetzt auch nicht so langsam. Und ich finde auch Conny Leimer, der hat einfach immer wieder mit seinem Ehrgeiz, mit seinem Biss, den er hat, der kann das auch gut spielen. Ich glaube, die Bayern sind da gut aufgestellt. Du musst nicht überall irgendwie die super Weltklasse Nonplusultra-Jungs rumlaufen haben. Die Bayern sind gut aufgestellt.
Ich finde auch, dass gerade so diese Kombination, die du gerade angerissen hast, mit links zwei brutal schnellen, technisch starken, torgefährlichen Spielern, mit Davis und vor allem eben Brown. Und dann hast du auf der rechten Seite so ein bisschen, ja, nicht das Gegenteil, aber so ein bisschen ein anderes Modell mit Stanisic und Leim als nicht die ganz klassischen Außenverteidiger, die übers Tempo kommen, die über Flanken kommen, aber die defensiv vor allem einen richtig guten Job machen und trotzdem auch offensiv immer wieder Akzente setzen, vor allem Conny Leimer, der mir da als Rechtsverteidiger echt super gefällt, hat sich da reingespielt sozusagen in diese Rolle.
Hat im Supercup auch den einen oder anderen coolen Trick drauf gehabt. Also da ist er auch im 1 gegen 1 gar nicht so schlecht, wie man es ihm zutraut. Ja, also muss man sagen.
Alpen Sie dann. Gab es ja schon mal den Spitznamen für ihn. Er hat diese Momente okay. Auf jeden Fall.
Okay, naja. So weit würde ich es jetzt nicht sagen. Der arme Zidane, für wen ja alles hier halten muss.
Das stimmt, einer meiner Lieblingsspieler aller Zeiten, so Top 3. Und dann wäre die dritte Frage, ich hoffe, damit überrasche ich dich jetzt nicht zu sehr, Uli. Hast du jemand auf dem Zettel im Bayern-Kader oder bei den Bayern, der uns überraschen kann im Laufe der Saison, wo wir danach sagen, boah, der hat es wirklich gut gemacht, der hat uns einfach überrascht?
Also ich glaube, der Ndaye, der hat mir einmal, den habe ich einmal gesehen, da war der so gut, der ist erst 18, pfeilschneller Mittelfeldspieler. Also die Frage ist ja auch, was passiert mit Tom Bischoff? Der geht jetzt im Moment auch so ein bisschen unterm Radar durch, ist gar nicht zum Einsatz gekommen und war hoch gelobt und hat jeder gesagt, der müsste in der Nationalmannschaft auch Stammspieler sein und. Also ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Hintergründe mit Belastung und was weiß ich alles. Und dass man genau darauf schaut, dass man natürlich jetzt schon die Trainingssteuerung da so hinführt. Der wäre ja eigentlich der nächste Ersatzmittelfeldspieler neben Kimmich und Pavlovic. Und dieser Ndaye, den finde ich schon cool. Also den habe ich einmal gesehen. Der könnte möglicherweise die große Überraschung werden. Aber was weiß ich schon.
Ein bisschen Erfahrung bringst du ja mit. Baranjay bin ich gespannt. Fand ich jetzt gegen Heidenheim, da habe ich ihn im Stadion gesehen, nicht überzeugend. Da ist er mir fußballerisch noch nicht gut genug. Bei Tom Bischoff gehe ich mit. Ich glaube, der kann uns echt überraschen, was Spielzeit betrifft, aber vor allem auch, was seine Leistungen betrifft. Auch ein wahnsinnig intelligenter junger Mann, spielintelligenter
ja,
junger Mann.
Ja, coolen Torabschluss. Der hat ja auch einen genau. Super Abschluss.
Ja, man sagt auch innerhalb der Mannschaft so der zweitbeste Abschluss oder Distanzschuss nach Harry Kane und das ist dann schon eine Auszeichnung in diesem Kader gespickt von doch dann auch Ausnahmekönnern und ich glaube Jonas Urbeck kann uns noch überraschen. Ich glaube, dass der echt sehr regelmäßig und echt relativ viel Spielzeit bekommen wird und ich glaube hier und da werden wir darüber diskutieren. Müsste er nicht eigentlich so die Nummer 1 sein. Ich traue mich, das zu prognostizieren, auch wenn Manuel Neuer das echt noch wahnsinnig gut macht. Aber ich glaube, wir werden zumindest diese Diskussionen führen.
Ich nicht.
Gut, in ein paar Wochen unterhalten wir uns wieder, Uli, oder Monaten.
Manu ist, wenn Manu gesund ist, das hast du gestern in allen Ansätzen gesehen, das ist anders. Ja, nichts gegen Jonas Urbeck. Der wird, je mehr er Spielzeit kriegt, desto mehr hat er möglicherweise auch Chancen, Nationaltorhüter zu werden. Das ist ja die große Frage. Wen nimmt überhaupt Jürgen Klopp als Nationaltorhüter? Weil es ist ja jetzt keiner da, wo man sagt, ja, den muss er unbedingt, weil das ist mit Abstand der Beste oder der Zweitbeste oder der was weiß ich. Ja, also dann läuft es wieder auf Baumann raus oder keine Ahnung, oder Marc-André Ter Stegen, weiß man aber nicht. Der muss jetzt erstmal auch in Rhythmus kommen bei Ajax. Also da gibt es schon ein paar Optionen, aber so der Mann der Zukunft, den sehe ich da noch nicht und das könnte Jonas Urbeck sein. Aber den kann er natürlich nicht aufstellen, wenn er nicht Stammspieler ist, das ist auch klar.
Nein, klar. Genau. War auch gar nicht auf Manuel Neuer bezogen, sondern wirklich darauf, dass ich Jonas Urbeck sehr stark erwarte im Laufe der Saison. Übrigens, Freitagabend, sprechen wir gleich drüber, ist ja dann auch Bundesliga-Auftakt Bayern zu Hause gegen Stuttgart und da wird Jürgen Klopp uns sprechen. Das kann ich schon mal anteasern bei uns bei Sky am Tisch und eben auch die ein oder andere Frage in die Richtung mit Sicherheit beantworten. Reden wir gleich drüber. Erstmal reden wir über morgen, über Dienstag. Da ist am späten Nachmittag, wird uns gesagt, Aufsichtsratssitzung der Bayern in der Allianz Arena. Und es geht vor allem darum, wird Max Eberl verlängert, wird der Vertrag mit dem Sportvorstand verlängert und die Chancen stehen sehr gut, Uli, ne? Und das auch zu Recht.
Was wird der Aufsichtsrat machen? Nicken, genau. ist doch klar. Also der Max hat ja nun alles irgendwie hingekriegt. Das darf man. Er hat also auch jetzt die Transfer, Saibadi hingekriegt, Nene Braun, die Neuen, dann Oli See, darf man ja nicht vergessen, den Trainer hat er geholt. Ja, warum sollte das nicht funktionieren? Und das Wichtigste, also Uli Hoeneß war ja ein bisschen angezipft, also vor noch zu Zeiten des Pokalfinales, weil der Max die Kommunikation nicht so mit ihm und den anderen Kollegen gesucht hat, wie sich die Bayern das wünschen. Der Max hat das verändert, wie ich gehört habe. Also er bindet sie jetzt mehr ein, wenngleich der Max sicher vorher die Angst hatte, lieber, oder sagen wir mal, eine andere Herangehensweise hatte. Lieber mache ich die Deals schon fast perfekt und dann sage ich, wollt ihr es so haben oder wollt ihr es so nicht haben. Das ist auch eine Methode, vielleicht auch die Überlegung von Max Eberl kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn sie jetzt alle zufrieden sind, ja, was soll dann noch die Vertragsverlängerung aufhalten?
So ist es. Beim Pokalfinale meinte Uli Hoeneß ja noch, ja, so 60% Verlängerung im Trainingslager am Tegernsee, meinte er dann 100%. Wenn er das sagt, dann ist das im Grunde Gesetz. Und außerdem der Präsidialausschuss hat ja auch schon getagt. Da sind Herbert Hainer mit drin, unter anderem der Präsident und eben auch Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident. Die haben das auch schon abgenickt. Deswegen kann da im Grunde nichts mehr schiefgehen. Und das Gleiche gilt auch für Jan-Christian Dresen, für den Vorstandsvorsitzenden. Ja, der macht einfach auch einen guten Job bei den Bayern, ist da beliebt, ist angesehen und deswegen, ja, wird da, wenn nichts ganz Komisches passiert, wird dann eben dieses Nicken passieren, das du beschrieben hast, Uli. Und dann werden auch zumindest zeitnah die Verträge mit beiden verlängert. Aktuell laufen die Mitte nächsten Jahres aus, also Mitte 27, und wird dann um 2 Jahre verlängert, aller Voraussicht nach eben bis Mitte 2029. Da sind wir morgen natürlich auch vor Ort und gucken, dass wir da alle Infos möglichst schnell parat haben. Und dann wird aber auch noch Fußball gespielt. Freitagabend. Endlich geht die Bundesliga wieder los. Die Bayern empfangen am Flutlichtfreitag bei uns den VfB Stuttgart und sind wieder dann doch, auch wenn es Stuttgart ist, klarer Favorit, oder?
Ja, also ich finde es ein tolles Spiel, weil die Stuttgarter ja auch anscheinend gut eingekauft haben. Und
Ćinović, super.
Ja, und das funktioniert ja soweit. Und plötzlich kann Demirović gehen. Also einer, den man eigentlich da... Also das war ja schon Inventar beim VfB mehr oder weniger. Aber so ändert sich's und die Ansprüche steigen und die Spielerqualität anscheinend auch. Und der macht gleich im Pokal 3 Buden. Also da gibt's ja natürlich noch gar nichts zu meckern. Super Einstand. Und ich bin gespannt, ob die, und da bin ich mir fast sicher, die Stuttgarter ein bisschen mehr wagen als im Pokalfinale. Das war beängstigend wenig. Weiß nicht, wieso das so war. Und das kann ja nicht nur der Respekt vom FC Bayern gewesen sein. Also ich hoffe, die werden mit ein bisschen offenerem Visier natürlich gegen die Bayern spielen, ohne dass sie gleich die Bude sich vollhauen lassen.
Ja, brutal viel Qualität finde ich beim VfB. Macht mir auch immer Spaß, denen zuzugucken. Schon noch beeindruckend, wie Sebastian Hoeneß, jetzt haben wir den Namen wieder, also den Nachnamen Hoeneß, wie der den VfB so entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Ich durfte auch in der Europa League vergangene Saison gegen Glasgow da sein. Auch dieses Stadion, die Fans, das ist einfach ein geiles Paket bei den Schwaben. Hast du ansonsten noch einen Lieblingsspieler beim VfB? Ist es Dennis Undaf?
Dennis Undaf ist natürlich ein Lieblingsspieler, weil er eine coole Socke ist, weil er einfach also so gerade heraus spricht wie kein Zweiter. Der scheißt sich nichts einfach, verstehst du? Und das finde ich toll. Und ja, wenn der dann noch in Form ist und seine Buden macht, egal, er spielt halt ein bisschen unorthodoxer als andere. Aber wichtig ist ja, dass die Kugel von drin ist und auf den freue ich mich schon natürlich sehr.
Bist du jemand, der gerne Tipps abgibt oder lassen wir das lieber?
Oh, ich gebe schon immer Tipps, aber ich liege eh immer daneben. Also darum ist es jetzt teilweise freudlos, die Ergebnisse meiner Tipperei dann irgendwie wieder mitzubekommen. Wieso? Was soll getippt werden? Erzähl mal.
Ja, das Spiel. Nee, nur das Spiel am Freitag.
Ja, gut, werden die Bayern schon machen dann. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also die Bayern sind zwar noch in der Findungsphase zum Teil, aber ich glaube dann, Freitagabend, ausverkaufte Arena, boah, nee. Also das wird ein geiles Spiel und die Bayern werden gewinnen.
Da bin ich ganz bei dir. Uli, vielen Dank für deine Zeit wieder. Wir haben eigentlich gesagt, Donnerstag gibt's die Folge. Jetzt haben wir gesagt, wir machen sie heute. Cool, dass du so spontan dann auch Zeit hattest.
Was heißt danke für die Zeit? Ich mache es ja auch beruflich. Wie du auch.
Ja, klar. Absolut. Absolut. So. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, servus.
Mir San 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.